schaffen, ein Anbeter zu sein, haben wir Daniel gesungen. Das finden wir ja auch im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, dass wir eine neue Schöpfung sind und dass Gott uns geschaffen hat und Jesus uns erkauft hat, Anbeter zu sein, Könige und Priester zu sein. Das ist eine Wahrheit, die mich sehr fasziniert, die mich sehr packt jedes Mal, wenn ich davon höre. Und danke, dass wir das singen durften. Das hat mich berührt. Vielleicht, Christian oder Lukas, könntet ihr mal die erste Folie aufwerfen? Genau. Ich habe mir mal überlegt, eigentlich so meine Predigten, die drehen sich eigentlich meistens über ein Thema. Und da geht es um Gebet. Und ich habe letztes Mal über das Vaterunser gesprochen, wer da war und sich erinnern kann. Und ein Wort, das mich schon mein ganzes Christenleben beschäftigt und immer wenn ich in Gemeinden oder in verschiedenen Gruppen reden darf, dann ist dieses Wort aus 1. Timotheus 2 für mich immer sehr präsent. Vor allem aber ermahne zu beten. Und das ist ein Wort, das hat der Paulus an seinen Ziehsohn, an seinen geistlichen Sohn Timotheus gegeben. Und er sagt da eben vor allen Dingen, vor allem ermahne zu beten. Und ich will das auch heute tun. Wir haben letztes Mal das Vaterunser gebetet. Ich habe einfach mal ein bisschen weitergesponnen. Heute soll es um Segnen gehen. Das ist eine Form des Gebets, dass wir segnen, dass wir berufen sind zu segnen. Wir sind ja, wie wir es gerade gesungen haben, berufen oder geschaffen, Anbeter zu sein. Anbeter oder auch, was ich vorhin schon gesagt habe, Priester. Und die Priester waren berufen, um zu segnen. Genau, weiter gesponnen habe ich heute Morgen einfach mal, was vielleicht die nächsten Male, falls ihr mich nochmal einladet, die Psalmen beten, wäre vielleicht nochmal ein schönes Thema, wo man einfach mal sich ein paar Psalmen anschauen kann. Wie kann ich damit beten? Wie kann ich das praktisch in mein Gebetsleben einflechten, diese Psalmen? Und einfach grundsätzlich die Bibel als Gebetsbuch. Wie schaffe ich es anhand der Schrift, anhand des Wortes zu beten? Genau. Bevor ich jetzt mit dem Thema Segnen anfange, habe ich noch zwei Sachen, die ich einfach ganz praktisch weitergeben möchte. Viele vielleicht wissen von mir, dass ich mal eine Zeit lang im Gebetshaus gearbeitet habe und dass ich auch lange Zeit bei einer Gruppe dabei war. Wir haben Gebetswanderungen durch Deutschland gemacht. Also das war jetzt die letzten 12 Jahre, sind wir da über 4000 Kilometer durch Deutschland gelaufen, von Gemeinde zu Gemeinde. Und wir haben während der Zeit, während wir gelaufen sind, da täglich zwischen 20 und 35 Kilometern gebetet, für Deutschland gebetet. Und ich habe einfach mir, es gibt so praktische Dinge, die helfen beim Beten. Eines ist, habe ich jetzt schon erwähnt, das ist Laufen. Laufen kann so ein Rhythmus sein, der einem hilft beim Beten. Und ich will euch einfach aus meiner Praxis ein bisschen ermutigen, da Dinge mitzunehmen, weil das Gebet ist eigentlich relativ stark angefochten. Also wir nehmen uns vor zu beten und dann, ja, das mache ich dran und das mache ich. Es ist wichtig, dass man sich da ein bisschen so eine Disziplin erarbeitet. Und es gibt eben Dinge, die helfen können. Und zum Beispiel das Laufen ist ein ganz gutes Ding, also dass man sagt, ich mache einen Gebetsspaziergang. Wer es nicht schafft, zum Beispiel auf dem Stuhl zu sitzen und zu beten. Dann eine zweite Sache, was ich vor Jahren gemacht habe, und dazu habe ich auch ein kleines Zeugnis, und das hat mich sehr berührt. Und das geht dann auch schon in das zweite Thema, das ich am Anfang noch aus der Praxis weitergeben möchte. Ich habe Fürbitte-Kärtchen gemacht und ich hatte zwei Töpfe, zwei Schälchen, und da waren immer Fürbitte-Themen drin, zum Beispiel Personen, für die ich beten wollte. Und ich habe dann wie so ein Lostopf diesen Namen, dieses Thema rausgezogen und habe das dann im Gebet bearbeitet und habe dann, wenn ich dann gemerkt habe, es ist gut mit dem Thema, habe es dann in das nächste Töpfchen reingelegt und das war dann erstmal abgeschlossen. Und wenn ich dann durch war und alle Themen wieder in den Töpfchen war, habe ich halt wieder von vorne angefangen. Und genau, das ist eine Variante. Ich habe jetzt die letzten Tage noch was anderes ausprobiert. Es gibt noch ganz viele Möglichkeiten, da kann man echt kreativ werden. Und zwar, vielleicht kennt ihr das aus der orthodoxen Kirche, die haben ja immer solche Gebetsschnüre. Das ist jetzt kein Rosenkranz, sondern in der orthodoxen Kirche, wie in der katholischen, das ist in der orthodoxen Kirche, das ist Gebetsschnur. Und die lernen und die beten eben anhand von diesen Knoten, beten die da das Jesusgebet, heißt das. Und das kann man sich auch selber gestalten, wie man das möchte. Also wir sind ja nicht orthodox, wir müssen nicht genauso wie die das handhaben, aber es hilft einem, eine Struktur zu kriegen. Und das ist ein ganz praktischer Tipp, wenn ihr wirklich was durchbeten wollt, dann bleibt dann zum Beispiel bei einem Knoten, bis ihr merkt, okay, das Thema ist abgefrühstückt, jetzt kommt das nächste, ja? und dann so weiter und so fort. Und genau, also wer lernen möchte, ich kann nachher vielleicht noch einen kurzen Kurs geben, wie man die knüpft. Ich bin gerade dabei, noch ein zweites zu knüpfen. Das ist einfach Fallschirmschnur, also Paracord. Genau. genau, das sind so ganz praktische Dinge, wo man lernen können. Und ein großes Hindernis zum Gebet ist der Überdruss. Also solche Themen wie das Vaterunser oder der Segen. Also kennt ihr alle das Vaterunser oder diesen aronitischen Segen oder Dinge, die man schon oft gehört hat, von denen wird man schnell satt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist bei mir zumindest so. Ich habe da mal ein großes Erlebnis gehabt mit dem Psalm 23. Den lernt man ja so landläufig ziemlich gut auswendig als Kind schon. Und immer wenn der Psalm 23 gekommen ist in irgendeiner Predigt oder in dann ist bei mir so der Überdruss. So. Also manche Sachen hat man überdrüssig und ich habe mit dem Psalm 23, ich habe das gecheckt, okay, da passt irgendwas nicht in meinem Herzen zu diesem Psalm, weil das ist ein Psalm, der bewegt ja viele Menschen und Gott hat da schon mächtig durchgewirkt und dann habe ich gedacht, das muss ich mal angehen. Und ich habe dann wirklich diesen Überdruss, einfach den Kampf angesagt und habe gesagt, ich will diesen Psalm, das Knacken, ich will, dass der mir was bedeutet. Wenn der Psalm vorgelesen wird, dann muss es mein Herz berühren, weil es ist Gottes Wort. Und ich habe wirklich einen Durchbruch erlebt. Ich habe dann sogar mit Tränen den Psalm lesen können. Also wo wirklich dieser Überdruss diesem Psalm gegenüber besiegt wurde. Das heißt, als ganz kleines Beispiel. Das gleiche Vater Unser ist auch so ein Thema. Ne? Das betet man hunderte Male als Kind schon und man kennt das immer. Aber man kann diesen Überdruss besiegen. Man kann da durchbrechen. Für mich war ein ganz großes Thema war Wiederholung und einfach zu Gott rufen, Herr, ich will dich sehen in deinem Wort. Weil das ist ja sein Wort. Ne? Das Vater Unser ist sein Wort. Die Psalmen sind sein Wort. Und genau, dieser Überdruss, den kann man auch bei so Gebetssachen bekommen, wie was ich vorhin erzählt habe, mit diesen Kärtchen, die ich da immer von A nach B gelegt habe. Und ich hatte einmal ziemlichen Überdruss und habe gedacht, Herr, ich bete für die ganzen Leute, die da drin sind, das waren schon ein paar hundert. Und es passiert nichts. Was soll das? Und dann habe ich halt nochmal diesen Überdruss auch den Kampf angesagt und habe gesagt, Herr Jesus, ich will dich jetzt da drin erleben. Ich will jetzt sehen, dass du wirklich wirkst durch mein Gebet, weil du sagst ja in deinem Wort, das ernsthafte Gebet ist wirkungsvoll und kraftvoll und es bringt was. Und einmal eines Abends habe ich das wieder gemacht und habe eben dadurch gerungen. Und als letztes hatte ich eine Karte, die habe ich immer ordentlich aufeinandergelegt, muss ich dazu sagen. Und da war halt ein Name drauf gestanden von einem jungen Mann, der mir sehr am Herzen lag. Und ich bin dann ins Bett gegangen, der lag oben drauf. Am nächsten Früh hatten wir in Augsburg von den Royal Rangers ein Treffen. Und da kam eine junge Frau, die kam aus Weißenburg, auf mich zu und hat gesagt, ey, ich hatte eine riesen Möglichkeit, einem jungen Mann, den du auch kennst, in Erlangen, in einem Café, Zeugnis zu geben von Jesus. Und ich will dir das einfach erzählen, weil ich weiß, du kennst den auch. Und sie hat gesagt, eigentlich rede ich nicht mit, also das ist eine sehr ehrbare Frau, junge Frau, eigentlich rede ich nicht mit fremden jungen Männern und schon gar nicht in dem Café. Und ich bin auch nicht so der Evangelist, aber in dem Moment hat Gott mich so erwischt, dass ich einfach von Jesus erzählen musste. Und er hat mir erzählt, dass er sein ganzes Leben lang schon irgendwie von Jesus gehört hat. Und dann hat er mir auch von dir erzählt und so weiter und so fort. Und Gott hat da einfach gewirkt. Und ich bin in dem Moment sehr nah am Wasser gewesen. Ich habe echt geweint, weil ich gemerkt habe, dieser Kampf vom Abend zuvor, wo ich gegen diesen Überdruss gekämpft habe, ich habe als letztes diese Karte mit dem Namen von dem jungen Mann hingelegt. Und am nächsten Morgen kommt diese junge Frau aus dem Nichts auf mich zu, kommt von ganz weit weg, trifft den jungen Mann in einer ganz anderen Stadt als und Gott wirkt. Dieser junge Mann ist mittlerweile mit dem Herrn wieder unterwegs und es ist so schön einfach, das zu sehen, wie Gott Gebet hört. Und ich will euch einfach ermutigen, Gott wirkt heute und er wirkt durch unser Gebet. Wir dürfen nicht aufhören zu beten. Kennt ihr diese Geschichte von der Witwe, die zum Richter geht und immer wieder geht? Oder Jesaja, lass Gott keine Ruhe, lasst ihm keine Ruhe, bis er wirkt, bis er, in dem Fall heißt, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und zum Lobpreis macht auf Erden. Und das sind einfach so ganz praktische Dinge aus meinem Leben und ich bin mir sicher, dass ihr auch viel schon erlebt habt mit Gebet und dass ihr auch schon einiges da erzählen könntet, wenn ihr hier stehen würdet. Genau, jetzt zum Thema von heute. Vielleicht springen wir gleich weiter auf die dritte Folie. Das Thema heute ist Segnen. Und mein Schwerpunkt wird der aaronitische Segen sein. Und das Schlagwort heute zu dem ganzen Thema ist: Segnen heißt Leben sprechen. Versus Fluchen heißt Tod sprechen. Ich will diese zwei Themen Leben und Tod bzw. Segen und Fluch einfach mal zusammen anschauen. Ich habe mir mal aus Wikipedia einfach kurz dieses Thema Segnen, also einfach mal durchgelesen, was das bedeutet. Ursprünglich ist es aus dem Lateinischen Signum entlehen, das Wort. Und ursprünglich war das Wort Segnen, was wir heute als Segnen nehmen, eigentlich das Wort Benedicto bzw. Benediktion. Das heißt einfach Gutes zu sprechen oder Leben zu sprechen über Menschen. Ja. Und jetzt können wir auf die nächste Folie gehen. Also dieses Wort Signum kam früher durch das Kreuzzeichen. Also das war vielleicht noch so ein kleiner, die Priester in der alten Kirche, die machen das auch heute noch, also in der orthodoxen Kirche, dass sie die Leute segnen mit dem Zeichen des Kreuzes. Genau. Ich trinke mal einen Schluck. Genau. Ja, jetzt erstmal die, ist vielleicht auch für den einen oder anderen herausfordernd, dass du berufen bist, zu segnen, dass du zu einem Segen, zu einem priesterlichen Dienst berufen bist. Und wir glauben das, dass wir gerettet sind, dass Jesus uns erkauft hat, dass wir vor ihm stehen als königliches Priestertum. Und die Priester waren die, die das Volk gesegnet haben. Und deswegen bist du, wenn du Jesus angehörst, wenn du zu Jesus gehörst, dazu berufen zu segnen. Genau. Nochmal dieses Wort. Segnen ist Leben sprechen. Faust. Fluchen ist Tod sprechen. Wir finden das Thema Segen ganz viel im Alten Testament. Es geht schon los im Buch Genesis, im ersten Buch Mose. Am Anfang segnet Gott Adam und Eva. Er segnet die Tiere, er segnet die Schöpfung. Er sagt, mehret euch und bevölkert die Erde. Er spricht Leben aus über den Menschen. Er segnet Noah nach der Sintflut. Er segnet den Abraham durch Melchisedek. Und dann gibt es noch den Segen Isaaks für Jakob zum Beispiel. Der Jakob, der war ja einer, der hat sich sogar den Segen erschlichen. Für ihn war der Segen so wichtig, dass er sich den ergaunert hat sozusagen. Weiß nicht, das ist so eine Sache, die kann man fast nicht verstehen. Aber es ist ein großes Geheimnis, das der Jakob da verstanden hat und das der Esau nicht verstanden hatte. Für Jakob war der Segen sehr wichtig, für Esau waren die Dinge Gottes nicht so wichtig. Er hat sein Erstgeburtsrecht verachtet und er hat wahrscheinlich auch diesen Segen in einer gewissen Weise nicht so geschätzt, wie der Jakob ihn geschätzt hat. Das ist aber Mutmaßung. Genau, dann gibt es einen schönen Segen weiter im ersten Buch Mose, Kapitel 49, der Segen Jakobs für seine Söhne. Da wird das erste Mal die Stammfolge von Jesus sichtbar. Als Jakob den Judas segnet, also das ist ja einer seiner Söhne, heißt es ja, dass das Zepter nicht weichen wird aus dem Stamm Juda und dass aus ihm auch der Shiloh kommen wird, der Retter. Das ist ein Segen, der auch gleichzeitig in eine Prophezeiung überging. Also wenn wir segnen, fangen wir auch oft an, Dinge auszusprechen über Sachen und wir prophezeien die eigentlich oder wir weissagen über Situationen. Dann im fünften Buch Mose sieht man den Segen Moses für die 12 Stämme Israel. Auch wieder ein ganz toller Segen, der unbedingt mal spannend ist zu lesen. Und eine Geschichte, die mich immer wieder beschäftigt und auch vielleicht gehe ich auch ein bisschen näher darauf ein, ist der Segen, den der Bilam über das Volk Israel macht, als ihn der Balak anheuert, das Volk Israel zu verfluchen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ich denke, die meisten kennen die. Genau. Also das sind so einfach kleine Bausteine, also das ganze Schaubild ist so zu verstehen, das sind einfach Bausteine, mit denen wir heute ein bisschen spielen. Und weiß nicht, der Anton, wenn da wäre, der würde seine Duplos da jetzt übereinander stapeln und die kann man dann, genau. So ist es zu verstehen, dieses Schaubild. Ich habe hier links die in der roten Kästchen, das sind nochmal so Schlagwörter. Oben habe ich ja schon mal dieses Leben. Und segnen ist auch Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Also wenn wir Tod sprechen, fluchen wir. Wenn wir Leben sprechen, segnen wir. Und das liegt alles hier in der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Segnen, das habe ich oben schon gesagt, ist Leben sprechen. Fluchen ist Tod sprechen. Das Leben aber ist stärker als der Tod. Und das ist eine steile Aussage. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist. Wir waren, das steht hier im Hebräer 2, unser ganzes Leben lang geknechtet unter der Furcht des Todes. Ja, wenn ihr das mal nachliest, wir waren unser ganzes Leben lang geknechtet unter der Furcht des Todes. Das Größte und das Mächtigste, was wir kannten, unser Leben lang, bevor wir Jesus kennengelernt haben, war der Tod. Es war das Mächtigste. Es gab nichts Mächtigeres als den Tod. Und wir waren unter diesem Tod geknechtet. Und jetzt kommt das große Wunder. Jetzt kommt diese große Erneuerung, ein Wechsel, der stattfindet. Auf einmal lernen wir Jesus kennen und er ist der Sieger über den Tod. Und er proklamiert das Leben, er zeigt das Leben und er dreht den Spieß um und er sagt, das Leben ist mächtiger als der Tod. Das Leben in Jesus ist mächtiger als der Tod. Das heißt, wenn wir segnen und Leben aussprechen, dann ist immer, wenn wir segnen, ist mächtiger, als wenn wir fluchen und Tod aussprechen. Das heißt ja auch mal in den Seligpreisungen bzw. in der Bergpredigt, sagt der Jesus, segnet die, die euch fluchen. Ja. Segen ist immer das Mächtigere. Segen ist stärker, aber nur auf der Grundlage von dem, der stärker ist, der nämlich den Starken entwaffnet hat, Jesus. Segnen funktioniert nur auf der Grundlage vom, das habe ich ganz unten nochmal drunter geschrieben, vom Fürst des Lebens. Und wenn wir seinen Namen aussprechen, den Namen Jesus über eine Situation, dann sprechen wir Leben aus. Sprechen wir Heilung aus, dann sprechen wir aus, dass der Tod, das, was zum Tod wirkt, vielleicht in dem Leben von einer Person oder in einer Situation, die Tod hervorbringt, besiegt, dass dieser Tod besiegt wird durchs Leben, durch den Sieg Jesus. Jesaja 25, Vers 8 steht, der Tod ist verschlungen auf ewig. Oder der Paulus greift es im 1. Korinther 15 auf, dass Gott gibt uns den Sieg über den Tod in Jesus Christus. Der Tod ist besiegt im Leben. Die Geschichte von Bileam, ich glaube, ich steige da jetzt mal drauf ein. Also dieser König Balak hat gesehen, dass das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und der König Balak hat Angst bekommen von diesem Volk Israel, dass er sein Volk, die Moabiter, ja, hatte einfach Angst. Und er hat gedacht, ich kann das Volk nicht besiegen, weil das Volk ist ja gesegnet. Also muss ich, um das zu besiegen, das Volk erstmal verfluchen. Und dann hat er Boten geschickt nach Osten, um einen Mann zu holen, einen Seher oder einen Propheten, der es verstanden hat, zu segnen oder zu fluchen. Und dieser Seher hieß Bileam. Und dieser Seher hat gesagt, ja, ich komme schon mit, ja, aber ich kann nur das machen, was Gott mir erlaubt zu tun. Und dann kommt diese Geschichte, wo der Bileam erst die Boten wegschickt, dann reitet er los auf seinen Esel, dann widersteht ihm Gott, indem er den Esel zu ihm sprechen lässt am Schluss. Ihr kennt die Geschichte. Und auf jeden Fall letztlich kommt der Bileam trotzdem zum König von Moab, den Balak, und stellt sich da auf einen Berg gegenüber vom Heerlager Israels und sie bereiten alles vor, dieses Volk Israel zu verfluchen. Und sie bauen einen Opferaltar und opfern Stiere und der Bileam fängt an, seine Worte zu sprechen und aus seinem Mund kommt nichts als Segen für das Volk Israel. Und der Balak ist ganz arg zornig, ihr kennt die Geschichte, und sagt, ich habe dich gerufen, das Volk Israel zu verfluchen, aber du segnest es. Und dann sagt der Bileam, wie kann ich fluchen, wenn Gott segnet? Und das Ganze passiert noch einmal und noch einmal, also insgesamt dreimal. Und am Schluss öffnet sich vor Bileam wie eine prophetische Schau, eine Sicht, eine Vision auf die Dinge, die kommen werden. Und er fängt an zu weissagen. Er segnet Israel jedes Mal Und er fängt an zu weissagen und sieht, wie aus Israel dieser Stern aufleuchtet und da ein Retter kommt. Also er sieht schon das, was Gott vorhat mit diesem Volk. Er sieht schon auf Jesus hin. Eine ganz spannende Geschichte. Also Balak merkt, okay, der Bileam schafft es nicht, Israel zu verfluchen. Bileam kann dem Balak nicht helfen. In dem Moment, Balak ist zornig und der Bileam ist ziemlich geldgierig, will ja trotzdem seinen Lohn bekommen. Was macht Bileam jetzt? Und Bileam ist dann, er weiß, dass wenn man jemanden nicht verfluchen kann, dann kann man sie verführen, dass sie vom Leben hin zum Tod kommen durch Sünde. Und das, der Bileam ist ja im Neuen Testament ein sehr kontroverse Person, die immer sehr negativ dargestellt wird. Und jetzt kommt eigentlich das, warum er so negativ dargestellt wird. Nämlich er hat das Volk Israel ja verführt. Er hat dem Balak gelehrt, das Volk Israel zu verführen. Er hat ihm gesagt, ja, okay, wir können sie jetzt nicht verfluchen, aber wir können machen, dass der Fluch Gottes über sie kommt, indem wir sie zu Unzucht reizen und das Volk verführen zur Unmoral. Und das haben sie gemacht und das Volk Israel ist verführt worden und letztlich hat Gott dann eine Strafe geschickt. Es sind viele Tausende umgekommen. Und diese Strafe ist beseitigt worden damals durch den Pinhas, dieser Sohn oder der Enkel von Aaron, der den Speer genommen hat und den Moabiter und die Frau, die Unzucht getrieben haben, getötet hat. Und dann hat diese Strafe aufgehört. Und da wird sichtbar, okay, wenn wir können uns auch entscheiden, im Segen zu leben oder im Fluch zu leben. Wenn wir in den Geboten Gottes bleiben, dann bleiben wir im Segen. Wenn wir die Gebote Gottes verlassen, dann kommen wir in den Fluch oder in den Tod. Und es muss eine Umkehr stattfinden. Die Umkehr hat damals durch diesen Pinhas stattgefunden. Heute heißt Umkehr letztlich Bekennen der Sünde und die Sünde lassen. Jeder, der seine Sünden bekennt, zu dem ist Gott treu und gerecht, dass er ihnen die Ungerechtigkeiten vergibt und ihn reinigt von aller Schuld, von allem Tod und Fluch. Gott macht es, geht weiter mit dem Volk Israel und er befiehlt ihnen, dass sie zwei Orte auswählen sollen im Land Israel, dem Berg Ebal und einen anderen Berg, der gegenüberliegt. Und auf beiden Bergen sollen sie der eine ist der Segensberg, der andere der Fluchberg. Und er legt es ihnen vor, entweder ihr wollt den Berg Ebal, der Fluch heißt, oder den anderen Berg, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der Segen bedeutet. Und er legt es ihnen immer wieder vor. Ihr könnt im Segen leben, wenn ihr meine Ordnungen tut und sie haltet und danach lebt, oder ihr könnt im Fluch leben, wenn ihr danach nicht lebt. Ja. Und also das ist auch ein großes Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Das Volk Israel lebt eine Zeit lang im Segen und wird gesegnet. Und es lebt eine Zeit lang im Fluch und muss ganz viel leiden. Genau. So, jetzt zu unserem Dienst. Aaronitischer Segen. Gott hat den Söhnen Aarons befohlen, das Volk Israel zu segnen. Und das ist einfach ein ganz einfacher Segen, mit denen die Söhne Aarons das Volk Israel segnen sollen. Und da steht in 4. Mose 6, Vers 24. Und ihr kennt den alle. Ich lese ihn ganz kurz vor. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und dann heißt es, und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Ich lese den letzten Satz nochmal vor. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Als Priester hast du das Vorrecht, den Namen Gottes auf die Söhne Israels zu legen, beziehungsweise auf die Situationen zu legen, auf die Menschen zu legen um dich herum. Du hast das Vorrecht, deine Kinder zu segnen, die Menschen zu segnen, die Gott dir aufs Herz legt, als ein Priester. Und Gott sagt, wenn ihr das macht, dann will ich segnen. Dann will ich Leben geben. Und das ist für mich ist das ein riesiges Privileg. Und da will ich jetzt auch mit euch ein bisschen praktisch werden, dass wir einfach jetzt unsere Zeit nehmen, wo wir mal zusammen aufstehen und anfangen zu segnen. Vielleicht erstmal mit dieser Stelle, mit diesen vorgegebenen Worten, aber wir müssen da nicht drin bleiben. Ihr könnt einfach auch Leben aussprechen. Wenn ihr zum Beispiel nur den Namen Jesus ausruft, ich habe ja das unten drunter geschrieben, Jesus, der Fürst des Lebens, in ihm haben wir allen Segen, heißt es mal im Epheser. In ihm ist aller Segen. Wenn wir bloß den Namen Jesus aussprechen, über eine Situation, über ein Leben, über das, was euch gerade bewegt, dann verändert sich all das, was da zum Tod kommt, da kommt Leben rein. Und er ist stärker als der Tod. Stärker als der Fluch. Vielleicht stehen wir mal auf und werden ein bisschen locker an den Beinen. Dreht euch mal um, einmal im Kreis vielleicht, dass man nicht so. Genau. Und versuchen wir das mal zu ergreifen im Glauben. Ich lese nochmal die Stelle vor. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Söhne Israel segnen, sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und jetzt nochmal diese Verheißung. Und so sollen sie meinen Namen, spricht Gott, auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Hände ausstrecken zum Segnen. Und vielleicht hat gerade jeder eine Situation vor Augen, eine Person vor Augen, für die ihr besonders beten wollt. Irgendein Familienmitglied, irgendeine Person, die euch Kummer bereitet hat. Vielleicht jemand, der euch geflucht hat. Vielleicht jemand, der euch Feind ist. Und sprecht einfach Segen aus. Sprecht den Namen Jesus über ihnen aus. Sprecht vielleicht diese Worte aus. Und wir fangen mal mit diesen Worten an. Der Herr segne dich. Und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So legen wir deinen Namen, Vater, deinen Namen, Herr Jesus, auf diese Person, auf diese Situation. Wir rufen deinen Namen aus, wir rufen dein Leben aus. Das, was der Feind zum Tod gedacht hat, wir sprechen dem entgegen den Namen Jesus, den Segen Gottes, den Segen, der stärker ist als aller Fluch, den Segen, der stärker ist als als aller Tod. Danke, dass wir in dir Leben haben, Herr Jesus. Und dass dein Leben den Tod besiegt hat. Wir preisen dich und wir loben dich, Herr. Danke dir für dein Leben, das du gibst. Danke, dass du durchbrichst heute Morgen. In der Situation, wo wir gerade sind. Bei der Person, die wir gerade vor dich gelegt haben, Herr Jesus. Du bist mächtig. Du bist mächtig, um den Tod zu besiegen. Du bist mächtig, um den Fluch zu brechen, die Kette zu zerspringen. Halleluja. Danke, dass wir das wissen dürfen. Danke, dass wir uns darauf stellen dürfen. Danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass wir uns jetzt auch unter dich stellen dürfen und diesen Segen auch von dir empfangen dürfen. Du bist der Segen, ja. Und wir lieben dich. Wir lieben dich, Herr Jesus. Danke, danke für dein Wirken heute Morgen. Halleluja. Amen.